SRF 2 Kultur.
Das ist nicht irgendein Wecker. Das ist der erste Wecker, den unsere Groß- und Urgroßeltern schweizweit über den Äther hören konnten. Das erste Zeitzeichen im Schweizer Rundfunk in den 1920er Jahren. Bald abgelöst von dieser netten Melodie. Die Melodie, die die paar glücklichen Inhaber eines Transistorgeräts nach Basel an den schönen Rhee holten, ob sie nun am Rheinknie hörten oder in St. Gallen. Ja, das waren Pioniere, die Radiomacher der ersten Stunde. So um 1922 ging's los, der erste öffentliche Radiosender schickte, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Wettermeldungen von Lausanne aus über die Radiowelle. In Basel stand dann das erste größere Studio, allerdings noch geräuschumtost an einer lauten Straße, Bahnverkehr direkt nebendran. Und das war längst nicht alles, wie sich Albert Müller, ein Tontechniker dieser ersten Stunden, später erinnerte.
Und im Studio selber ein Lift, wo einen großen Krach gemacht hat. Und wegen dem Lift hat man öfters müssen Sendung unterbrechen. Zuerst ist ein Motor angegangen, den hat man immer vorher gehört, wenn der Lift durchkommt. Schnell ist der Sprecher Mikrofon gegangen. Er sagt, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigen Sie, mit der Sendung unterbrechen. Weil der Lift wird durchfahren.
Tja, vielleicht schlug das Herz des Schweizer Rundfunks aber auch zum ersten Mal am 3. Februar 1926, als in Basel die Gründung einer Radiogesellschaft beschlossen wurde und sich ein gewisser Hans Zickendraht, seines Zeichens Physikprofessor und zweiter Vorsitzender der frisch gegründeten Radiogesellschaft im Bernoullianum, an eine noch zu überzeugende Zuhörerschaft wandte.
Der Rundspruch verfolgt ideale, nationale und internationale Ziele. Andererseits machen unsere ernstzunehmenden Gegner auf die verflachende Wirkung missgeleiteten Rundspruchs aufmerksam. An uns ist es daher, das Niveau zu heben. Das kann aber nur durch rücksichtslose Selbstkritik und fleißigste Arbeit geschehen. An alle Freunde der Sache richten wir daher die aufrichtige Bitte, unsere ohnehin durch die spärlichen Mittel nicht eben rosig gestalteten äußeren Verhältnisse nicht noch dadurch zu erschweren, dass durch verzerrte Lautsprecherwiedergabe, durch Druck auf das Niveau der Darbietungen und ähnliche verfehlte Unternehmungen dem gemeinnützigen Werke geschadet werde.
Wie leicht kann man heute Radio empfangen? Überall. Man braucht sich nur noch ans Smartphone anzustöpseln. Dagegen vor 80, 90 Jahren, was für ein Aufwand. Die ersten Transistoren, sie sahen aus wie direkt aus Daniel Düsentriebs Werkstatt entflohen. Kuriose Apparate mit Glühbirnen, Drahtgewirr. Aber das neue Zeitalter, das Radiozeitalter, hatte begonnen. In Deutschland? Genau heute vor 90 Jahren, am 29. Oktober 1923. Michael Marek über das erste Kapitel deutscher Rundfunkgeschichte.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernareté.
Das war die Ansage einer Musiksendung offenbar. Aus dem Boxhaus in Berlin in der Potsdamer Straße.
Das sagt der Kommunikationswissenschaftler Winfried Lerck.
Das Haus steht heute nicht mehr. Das war das erste Studio der ersten Rundfunkgesellschaft, die es in Deutschland gab, der Funkstunde Berlin.
Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt.
So begann am 29. Oktober 1923, also vor genau 90 Jahren, die erste Rundfunksendung in Deutschland. Dass wir davon heute überhaupt ein akustisches Dokument besitzen, verdanken wir einem Zufall. Wenige Monate nach ihrer Ausstrahlung wurde die Sendung nämlich nachgestellt und auf Wachsplatte konserviert.
Meine lieben kleinen und großen Freunde,
hallo, hallo, ihr Radio.
Es ist überliefert, dass es an diesem 29. Oktober nicht einen einzigen angemeldeten Hörfunkteilnehmer gegeben hat. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich angesichts einer Rundfunkgebühr von 350 Millionen Reichsmark. In Deutschland steigt die Inflation in den 1920er Jahren ins Unermessliche.
Radio
ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden.
Der Pionier und Vater des deutschen Hörfunks Hans Bredow in seiner Weihnachtsansprache an das amerikanische Volk anno 1924.
Und wird hier als ein Kulturfaktor betrachtet, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt.
Es sind die neuen Möglichkeiten der simultanen akustischen Berichterstattung, die die Radioten, wie die Hörer der ersten Stunde abfällig genannt werden, in ihren Bann zieht. Ein ungeheures Medienereignis, das seine suggestive Wirkung durch Unmittelbarkeit und Live-Charakter erzielt.
Italienische Mittelstürmer
ist schussbereit. 1923, wenige Wochen nachdem der Berliner Sendebetrieb begonnen hat, zählt man erst 467 Hörer. Ein Jahr später sind es im gesamten Reichsgebiet bereits 1 Million. Und 1932 gibt es mehr als 4 Millionen zahlende Rundfunkteilnehmer und mindestens ebenso viele Schwarzhörer. Auch die tägliche Sendezeit steigt stetig. 1923 sind es 60 Minuten, 1932 dagegen gibt es schon 15 Programmstunden pro Tag.
Spiel steht 2:0 für Italien.
Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede.
Freude bereitet den Hörern vor allem die leichte Unterhaltung. Einer Umfrage Ende der 1920er Jahre zufolge setzen 83% der Befragten die Operette auf Platz 1. Zugleich gibt es heftige Debatten über die negativen Auswirkungen des Radios auf die Hörer, auf Kultur und Politik. Viele Intellektuelle und Künstler stehen dem neuen Medium äußerst distanziert gegenüber.
Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht.
Der österreichische Komponist Arnold Schönberg.
Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen.
Die Nationalsozialisten beenden auf ihre Weise das erste Kapitel des deutschen Rundfunks. Systematisch setzen sie den Rundfunk für ihre Ziele ein, für Kriegstreiberei und antisemitische Propaganda. Missliebige Personen werden kurzerhand aus ihren Positionen gedrängt.
In einem
tja, der Rest ist Geschichte. Es knistert und knastert, als in Deutschland vor 90 Jahren die erste Radiosendung über den Äther geschickt wurde. Und wer hörte zu? Keiner. Aber wir sind's natürlich mittlerweile. Radioten.
Die Kulturnachrichten nun auf SRF 2 Kultur mit Remo Vitelli. Für das Kloster Wonnenstein in Teufen, Appenzell-Ausserrhoden, gibt es nun eine ungewöhnliche Zusammenarbeit. Die Altherren einer Studentenverbindung der Universität St. Gallen übernehmen die Verwaltung des Klosters. Ziel ist es, das Kloster zu erhalten. Seit rund 60 Jahren machen die Altherren der Verbindung regelmäßig eine Wallfahrt ins Kloster in Niederteufen. Darum nun dieses ehrenamtliche Engagement, das erklärte Altherrenpräsident Andreas Brändle.
Das hat einfach enge, auch persönliche Beziehungen gegeben. Und da hat man natürlich dann schon irgendwo eine Art Verantwortungsgefühl gespürt, was passiert mit dem Kloster.
Vertreter der Altherren des Bistums St. Gallen und die 5 Ordensschwestern haben nun einen Verein gegründet, der sich um die Zukunft des Klosters Wonnenstein kümmert. Die Altherren übernehmen vor allem Verwaltungsaufgaben und helfen als Berater in wirtschaftlichen Dingen. Der Kanton Zürich kauft ein kleines, feines Kunstmuseum. Die Villa Flora in Winterthur. Dort befindet sich eine Sammlung von Schweizer und französischen Künstlern um die Jahrhundertwende, unter anderem von Henri Matisse und Félix Valentin. Der Zürcher Kantonsrat hat für die Erhaltung des Museums nun 2 Fonds angezapft. Die Villa Flora kann damit saniert und erweitert werden. Knapp 8 Millionen Franken wendet der Kanton dafür auf. Der ehemalige Privatwohnsitz eines Kunstsammlerpaars wird dann wieder der Stadt Winterthur übergeben, die den Museumsbetrieb weiterführt. Winterthur muss allerdings auch noch darüber entscheiden. Zum ersten Mal gibt es nun eine Gesamtausgabe der Werke von Anne Frank. Ihre Tagebücher haben das Mädchen weltbekannt gemacht, nachdem es 1945 im Alter von 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen sein Leben ließ. Aber abgesehen von den Tagebüchern hinterließ Anne Frank auch Briefe, Erzählungen und Essays. Nun gibt der Frank-Fonds in Basel die Gesamtausgabe im Fischer Verlag heraus.
Berlin, Flughafen Tempelhof, Mai 2013. Was machen denn all die Leute da? Hunderte sind's, die sich auf dem stillgelegten Flughafengelände versammeln, einen riesigen Ring bilden und nicht nur das. Sie alle haben Musikinstrumente dabei. Und plötzlich, auf Kommando, fangen diese Hundertschaften an zu spielen. Das waren die Tempelhof Broadcasts vor einigen Monaten. Ein Gigakonzert, initiiert von der amerikanischen Komponistin Lisa Bielawa. Und das ist genau ihr Ding. Das Bespielen öffentlicher Räume mit maximal großen Orchestern. Was sie letztes Wochenende nach dem Erfolg in Berlin erneut gewagt hat, noch größer besetzt. Unsere USA-Korrespondentin Priscilla Imboden war dabei am Mega-Music-Event auf Crissy Field, einem ehemaligen Kampfflugzeug-Landeplatz in San Francisco.
Die roten Metallpfeiler der Golden Gate Bridge ragen aus dem Nebel, der über dem Wasser hängt. 800 Musiker sind gruppenweise auf dem weitläufigen Crissy Field verteilt. Zwischendurch ertönt das Nebelhorn im Hintergrund. Es ist das Werk der amerikanischen Komponistin Lisa Bielawa.
So the space itself inspired the piece. But then while I was working on the Berlin version of the piece.
Der Ort, der Raum hat mich dazu inspiriert. Zuerst der Tempelhof in Berlin, auch ein ehemaliger Militärflugplatz, dann dieser hier in einem Park in meiner Heimatstadt San Francisco. Das Konzert ist kein Manifest über Krieg oder Frieden. Musik sei nicht politisch, wenn sie keine Worte enthalte, sagt Lisa Bielawa weiter. Sie sei emotional und zu wenig abstrakt für politische Aussagen.
As a composer, my job is really to write music that invites you to feel and think about the things that you want to feel.
Mein Job als Komponistin ist es, Musik zu schreiben, die die Menschen dazu einlädt, zu fühlen und zu denken, wie sie es wollen, nicht wie ich das will. Sie möchte mit diesem Stück aber eine Stimmung ausdrücken, Freude.
The feeling of joy that I get in
Das ist das Gefühl, das ich an öffentlichen Orten erlebe als Stadtbewohnerin. Die Perke, in denen sich Menschen am Wochenende aufhalten. Ich finde das freudevoll. Zurück zu Crissy Fields vor der Golden Gate Bridge. Die Gruppen spielen, gehen dann ein paar Schritte, spielen weiter. Sie entfernen sich so immer weiter voneinander. Die Menschen im Publikum spazieren zwischen ihnen herum. Jeder und jede hört ein anderes, ganz persönliches Konzert. Musik auf öffentlichen Plätzen ist ein Kontinuum in Lisa Bielawas Werk. Ihr Stück Chance Encounters für ein Kammerorchester und eine Sopranistin wurde in verschiedenen Städten Europas aufgeführt. Was bleibt aber am Schluss, wenn der letzte Ton verklingt und die Musiker den öffentlichen Platz verlassen?
It's a gift, you know, it's a gift. For all of us to share together, that stays with us as an experience that maybe for some people will be transformative in some way that I can't ever know.
Es ist ein Geschenk, das wir alle teilen, das mit uns bleibt, sagt Lisa Bielawa. Als Erlebnis, das vielleicht auf Menschen transformativ wirkt, was ich aber nie wissen werde.
Wahrhaftig das Gegenteil einer Kammermusik, die Gigakonzerte der Lisa Bielawa. Vielleicht lässt sie sich zu großem ja auch mal in der kleinen Schweiz verleiten. Einmal Zürich-Kloten sperren für Musik, das wär's doch. Musik. Wer wird was wählen, wen, wie viel Prozent und so weiter. Auch durch uns Medien haben Wahlumfragen immer mehr Gewicht bekommen. Und deswegen haben Meinungsforschungsinstitute auch gut zu tun. Aber deren Seriosität ist nicht immer gegeben. Weswegen Wissenschaftler in jüngster Zeit neue Alternativen für ihre Prognosen gesucht haben. Und hätten Sie gedacht, dass Sie ausgerechnet in sozialen Netzwerken wie Twitter die Zukunft sehen? Manch trockener Mann der Wissenschaft gerät ins Schwärmen ob der Fülle öffentlicher und transparenter Daten, wie Tobias Feld in seinem Beitrag aufrollt.
Wahlumfragen prägen zunehmend den politischen Diskurs und beeinflussen laut Wissenschaftlern das Abstimmungsverhalten der Bürger. Dabei ist die Geschichte der politischen Demoskopie eine Geschichte voller Fehleinschätzungen. Bereits im Jahre 1936 gelang es dem US-Magazin The Literary Digest, trotz einer breit angelegten Umfrage unter rund 2,5 Millionen Amerikanern nicht, den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl zwischen Alfred Landon und Franklin D. Roosevelt richtig zu prognostizieren. Und auch die Umfrageergebnisse vor deutschen Bundestagswahlen oder Schweizer Abstimmungen etwa, die traditionell auf Telefonumfragen basieren, wichen in der Vergangenheit häufig deutlich vom tatsächlichen amtlichen Endergebnis ab.
Telefonumfragen werden wahrscheinlich immer schlechter.
Achim Görres, Publizist und Politikprofessor an der Universität Duisburg-Essen.
Ich selber denke, dass andere Arten der öffentlichen Meinungserhebung, wie eine Analyse von Twitter-Daten beispielsweise oder auch eine Analyse von Online-Stichproben, dass da eigentlich die Zukunft hingeht.
Bei den letzten US-amerikanischen Wahlen fürs Repräsentantenhaus wurde das bereits gemacht, wenn auch nachträglich. Fabio Rojas konnte beweisen, welch nützliches Werkzeug Twitter-Meldungen bei der Vorhersage von Wahlergebnissen sein können. Der Soziologe an der Indiana University belegte in einem vielbeachteten Essay für die Washington Post, viele Tweets bedeuten viele Wählerstimmen.
Wenn ein Politiker im Rahmen seiner Kandidatur Aufmerksamkeit und Zuspruch erfährt, unterhalten sich auch andere Personen über diesen Kandidaten, gleich ob sie ihn nun mögen oder nicht. Aus rund 1 Billion Twitter-Meldungen, die zu den Kongresswahlen im Jahre 2010 veröffentlicht wurden, untersuchten wir letztlich über 500.000. Dabei bestand ein großer Zusammenhang zwischen dem Tweet-Aufkommen zu einem Kandidaten und seinem anschließenden tatsächlichen Wahldistriktergebnis.
Mit dieser Methode gelang es Fabio Rojas und seinem Forscherteam, die Gewinner der US-amerikanischen Kongresswahlen in 404 von 435 Wahldistrikten exakt vorherzusagen. Mit Twitter und anderen sozialen Mediendiensten kann somit recht präzise eine gesellschaftliche Stimmung eingefangen werden. Bislang dienten Umfragen als wichtigstes Werkzeug zur Beurteilung einer politischen Meinung oder von Mehrheitsverhältnissen. Die politischen Parteien investieren regelmäßig Abermillionen Dollar, Euro, Franken, um klassische Meinungsforschungsinstitute mit dieser Aufgabe zu betrauen. Doch die Untersuchung der Indiana University könnte an diesem Monopol nagen.
What this study shows is that polling is not the only game in town.
Unsere Studie zeigt, dass traditionelle Umfragen nicht mehr alternativlos sind. Das bedeutet nicht, dass Meinungsforschungsinstitute überflüssig würden. Aber klassische Telefonumfragen mit 800 oder 1000 Stichproben werden nach und nach vom Markt verschwinden. Nicht ohne Grund. Die Fehlerquote liegt bei 5-10%. Die sozialen Medien demgegenüber stellen ein gewaltiges Reservoir dar, das auch noch öffentlich ist. Und man kann es in Echtzeit auswerten.
In contrast, Social Media is open, it's huge. You can examine it in real time.
Auch im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl wurde erstmals systematisch die öffentliche politische Meinung auf Twitter analysiert. Zwar litt die Repräsentativität dieser Untersuchung noch unter dem verhältnismäßig geringen Anteil der Twitter-Nutzer Deutschlands. Doch im Gegensatz zu allen anderen Meinungsforschungsinstituten sah die Berliner Meinungsforschungs-App Wahlometer die FDP bereits früh an der 5%-Hürde scheitern. Ganz so, wie es sich gemäß dem amtlichen Endergebnis dann auch zutrug.
Ob in der Türkei heute die weißen Halbmonde auf rotem Grunde noch heller strahlen als sonst, frisch gewaschen zum 90. Geburtstag der Nation? Am 29. Oktober 1923, heute vor genau 90 Jahren, gründete Kemal Atatürk den Staat, der heute halb zu Europa, halb schon zu Asien gehört. Komisch eigentlich, oder? Die Süddeutsche Zeitung schreibt heute über den türkischen Staatsgründer Remo Vitelli.
Ja, aus diesem Artikel in der Süddeutschen liest man, was für kühne Ideen Atatürk hatte und dass er in seinem eigenen Leben nicht eben alles auf die Reihe brachte, was er für die türkische Gesellschaft als Ganzes erreichen wollte. Beispielsweise was die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft. An seiner Seite hatte Mustafa Kemal Atatürk eine sehr starke und selbstbewusste Frau, Latife Usaki. Sie nahm wesentlichen Einfluss auf ihren Mann und damit auch auf seine Politik. Allerdings wurde dem Staatsgründer und Nationalhelden diese starke Frau dann irgendwann auch zu viel. Er ließ sich nach altem, bald überholten Brauch von seiner Frau scheiden. Er entschied darüber alleine, ohne dass sie etwas dazu zu sagen gehabt hätte. Der Artikel in der Süddeutschen nun zieht interessante Parallelen zwischen Atatürks Leben und der Entwicklung des türkischen Staates, der, Zitat, so zerrissen ist wie damals 1923 nach dem Zerfall des türkischen, des osmanischen Staates natürlich.
Der Schweizer Buchpreis bringt Aufmerksamkeit. Gestern waren die Schweizer Feuilletons voll davon. Nun liefert das Ausland nach. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet heute einen kleinen, feinen Artikel dem diesjährigen Preisträger Jens Steiner.
Allerdings eine vorbehalte Leseempfehlung für Steiners preisgekrönten Roman Garambol ist es auch wieder nicht. Die Zeitung schreibt, dass das Buch gewisse Erwartungen nicht ganz erfülle und teils einen etwas unglücklichen Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen konstruiere. Aber Garambol erweise sich dennoch als so reich und sprachgewaltig, dass man ihn gleich nochmals lesen will. Jens Steiner wird sich also nicht nur für den Schweizer Buchpreis bedanken, sondern auch für diesen Artikel heute in der Frankfurter Allgemeinen.
Das hier ist ungefähr eine Sekunde. Von Dauer kann man da nicht wirklich sprechen. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass in der Schweiz durchschnittlich pro Sekunde ein Quadratmeter Landschaft verbaut wird, da kann einem schwindlig werden. Das entspricht einer Fläche täglich von 10 Fußballfeldern. Dass die Agglomerationen wachsen und wachsen, ist ein Problem, das in der Raumplanung längst erkannt ist, dem aber erstaunlich wenig Taten folgen. Zwei Journalisten wollten es genauer wissen. Der Buchtipp von Maya Brändli.
Daheim, eine Reise durch die Agglomeration. Eigentlich müsste dieser Titel mit einem Fragezeichen versehen sein. Denn als die beiden Autoren Matthias Daum und Paul Schneeberger sich auf diese Reise durch die Agglomeration machten, wollten sie herausfinden, ob man in der Agglomeration tatsächlich daheim sein kann. Denn Agglo ist irgendwie peinlich. Einfamilienhäuschen, Autos, Carports, kleine, heile Welt. Und Agglo ist hässlich. Siedlungsbrei, gesichtslos, charakterlos. Und doch, 45% der Schweizer Bevölkerung leben in der Agglo, also beinahe die Hälfte der schweizerischen Gesamtbevölkerung. Tun sie das freiwillig, gerne oder der Not und dem Profit gehorchend? Fast ein Jahr zogen die beiden Autoren durch die Agglomerationen und zeichneten in rund 25 Reportagen ein plastisch-fantastisches Bild. Wie lebt beispielsweise Dragana Todorovic in Nussbaumen im Block? Wovon träumt Andreas Kumli, wenn er ein Fertighaus bestellt? Wie geht Werner Eglin, dem halb Baden gehört, um mit seinen Neidern? Wie kommt Ehepaar Schneider damit zurecht, dass ihr einst blühendes Café im Niemandsland jetzt vom Coop-Center erdrückt wird? Und wieso spricht Verlegergattin Maya Wanner von Manhattan, wenn sie von ihrem Schloss aus über Spreitenbach schaut? Jede Reportage eine kleine Welt, zusammen ein ganzes Agglo-Universum, das man in seiner Vielschichtigkeit nicht besser hätte beschreiben können, auch nicht in seiner grundsätzlichen Problematik. Denn jede dieser Agglo-Existenzen folgt einer individuellen Logik, einer eigenen Dringlichkeit, gelenkt von Sachzwängen, Visionen und Träumen. Und in all diesen kleinen Welten spielt das Geld eine große Rolle. Zu wenig Geld für eine Stadtwohnung, verlockende Renditen beim Bauen in Grünen, fehlende Geschäftseinnahmen, teure Straßen, billige Blocks, lohnenswerte Einkaufszentren und leere Gemeindekassen. Dass in der Summe all dieser individuellen Realitäten die Schweiz rasant zubetoniert wird und die Landschaft verschwindet, ist für die Agglo-Bewohnerinnen und Bewohner eine Art Kollateralschaden, den es in Kauf zu nehmen gilt. Oder wie einer der Porträtierten es sagt, was soll man auch tun mit all dem Land, das ja landwirtschaftlich kaum mehr genutzt wird. Die beiden Autoren Daum und Schneeberger, beides Journalisten, der eine bei der Zeit, der andere bei der NZZ, sie urteilen nicht, sie beschreiben. Und kommen zum Schluss, es sei ein Fehler anzunehmen, die Stadt sei gut, die Agglo schlecht. Denn tatsächlich sei die Agglo die Zukunft, die Stadt des 21. Jahrhunderts. Und daran wird auch die Zweitwohnungsinitiative wenig ändern. In der Agglo kann man sein Glück finden, das zeigen die Porträts. Und deswegen hat sich das Fragezeichen im Titel des Buches erübrigt. Daheim, eine Reise durch die Agglomeration, erschienen im NZZ-Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Und man stelle sich das vor, bei Königs Ein- und Ausgehen an deren Tafel schmausen, ab und zu ein Liedchen liefern. Ja, wenn's denn so gewesen wäre. Das Leben als Hofkomponist war nicht immer ein leichtes. Aufstehen mit den Hühnern, ins Bett beim Mondenschein und dazwischen liefern, 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 Opern, Sinfonien und, und. Kein Wunder, dass ein Freigeist wie Beethoven den Posten des Hofkomponisten verachtete und der Beruf mit zunehmender Selbstbestimmtheit ausstarb. Doch halt! Eine Monarchie leistet sich den Luxus des Haus- und Hofkomponisten noch immer. Erfahren wir es. Von Marielle Kreis.
Es kann nur ein Königreich sein. Ein Reich, das wie kein anderes sein Könighaus feiert. Großbritannien natürlich. Das Vereinigte Königreich Großbritannien ist das einzige auf der Welt, das noch einen Hofkomponisten hat. Dieses Amt, das im 17. und 18. Jahrhundert Ruhm, Ehre und vor allem ein sicheres Einkommen versprach. Im späten 18. Jahrhundert aber ist der Posten als Hofkomponist der Garaus vieler Komponisten, der Tod jeder individuellen Kreativität. Und die Höfe gingen auch nach und nach unter. Großbritannien aber hat eisern durchgehalten. Der aktuelle britische Hofkomponist heißt Peter Maxwell Davis. Und zu tun gäbe es genug. Hochzeiten, Thronjubiläen, Geburten, Taufen. Gab es also eine kleine Hochzeitsfanfare? Nein. Too busy, sagte Peter Maxwell Davis damals. Gab es eine kleine Geburtssinfonie für Georgie? Nein. Too busy. Auch hier. Wenn Peter Maxwell Davis danach ist, kann er etwas für die Königsfamilie komponieren, muss er aber nicht. Also tut er es auch fast nicht. Bei einem Lohn von etwa 150 Franken jährlich ist das ja auch verständlich. Seit seinem Amtsantritt vor 9 Jahren hat er aber schon einige kleine Werke komponiert, Weihnachtslieder etwa. Oder ein kleines romantisches Stückchen für William. Und im letzten Jahr hat er sich kurzerhand entschieden, seine 9. Sinfonie der Queen zu widmen. Ob ihn dann doch das schlechte Gewissen plagte, ob diesem merkwürdigen Amt? Jedenfalls bekommt dieses Ehrenamt im nächsten Jahr ein anderer Komponist. Oder vielleicht sogar eine Sie, wie die amtierende Hofdichterin. Wir lassen uns überraschen.
Die übrigens heißt Carol Ann Duffy, falls Sie sich das auch gerade fragen. Erster weiblicher Courtier Poet seit 1668 wird jährlich unter anderem mit einem Fass Sherry entlohnt. Aber das ist eine andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.